Hey, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge, in der ich dir 13 der nährstoffdichtesten Lebensmittel vorstellen möchte, die unser Planet zu bieten hat. Wir werden kurz über jedes der einzelnen Lebensmittel sprechen. Ich werde dir die Vorteile erläutern und ob und wenn ja, wie ich sie bei mir in den Alltag integrieren und wie du sie am besten zubereiten kannst und vor allem, worauf du auch beim Einkauf achten solltest, um die bestmögliche Qualität zu bekommen. Ich freue mich sehr auf die Folge und freue mich auch sehr, dass du heute wieder mit dabei bist, hier auf dem 100 werden Podcast. Der Podcast, auf dem ich gemeinsam mit dir darüber spreche, wie wir mit der Ernährung und klugen Strategien im Alltag 100 werden können. Schön, dass du da bist. Lass uns anfangen, wie immer, direkt nach der Musik. Beginnen wir mit dem ersten Lebensmittel, was sich alphabetisch ganz oben einreiht, was aber natürlich zuallererst genannt werden muss. Und ich denke, als treuer Zuhörer und treue Zuhörerin von meinem Podcast und meiner Inhalte, weißt du sicherlich, was jetzt kommt. Und es ist natürlich nicht nur die wilde Heidelbeere, sondern generell Beeren im Allgemeinen, wozu ich auch Süß-Sauerkirschen und Granatäpfel zähle. Beeren sind nicht nur einer der leicht verdaulichsten Lebensmittel, sondern sie sind vor allem auch eines der nährstoffreichsten Lebensmittel. Insbesondere im Punkto Zellschutz gibt es eigentlich wenig Lebensmittel, die Beeren übertreffen, wegen ihrer starken und sehr hohen antioxidativen Kapazität. Das Schöne daran ist, dass eigentlich jede Region auf der Welt ihre eigene Beere hat, sei es die Acai-Beere zum Beispiel in Südamerika, sei es die Goji-Beere in China, seien es die wilden Heidelbeeren in Kanada, seien es bei uns die wilden Brombeeren, seien es die Erdbeeren in Südafrika. Überall gibt es irgendeine Form von Beeren. Und ich persönlich rate dir immer, nimm die Beere, die für dich gerade aktuell am lokalsten ist. Natürlich gibt es einige Beeren, die haben eine noch deutlich höhere antioxidative Kapazität oder auch einen noch höheren Polyphenolgehalt als anderen. Generell kannst du dir merken, umso schwärzer bzw. violetter die Beere, umso besser. Deswegen stehen auch zum Beispiel die Maki-Beere, Aronia-Beere, Acai-Beere, wilde Heidelbeeren, wilde Brombeeren, Schwarz-Johannisbeeren, Holunderbeeren. Die stehen alle sehr, sehr weit oben. Aber letztendlich ist auch Goji, Himbeere und die Erdbeere super. Beeren würde ich an deiner Stelle immer roh verzehren, gerade auch wegen der vielen bioaktiven Pflanzenstoffe. Und ich würde immer darauf achten, dass sie bio sind. Es liegt zum einen, dass Beeren relativ stark gespritzt sind, zum anderen aber auch, dass Beeren ja genau wegen ihrer sekundären Pflanzenstoffe so gesund sind. Und natürlich bildet die Bio-Beere, die auf sich alleine gestellt ist, davon deutlich mehr. Du kannst Beeren auch tiefgekühlt kaufen, das ist kein Problem. Manchmal werden sie noch davor blanchiert, das heißt, sie werden einmal kurz abgekocht, um die Enzyme zu töten, damit die Nährstoffe während des Frostprozesses nicht weiter abgebaut werden. Ich sehe das nicht als riesiges Problem an, dafür sparst du oder schonst du einige Nährstoffe. Im besten Fall ist es aber so, dass die Beeren reif geerntet werden und dann schockgefroren werden. Das führt dazu, dass die Enzyme nicht in diesem Fall die negative Arbeit leisten und du dennoch die ganzen Nährstoffe der voll reifen, entfalteten Beere hast. Deswegen ist es wichtig, Beeren immer vollreif zu ernten und zu kaufen. Das gilt aber eigentlich für jedes Obst. Ich persönlich, ich esse überwiegend wilde Heidelbeeren und Brombeeren. Die exotischen Beeren esse ich nicht so häufig. Ich versuche immer das zu kriegen, was es hier gibt. Und im Winter esse ich entweder meine im Sommer frisch gepflückten Brombeeren oder aber beziehe die wilden Heidelbeeren im Internet. Das zweite Lebensmittel, und ich habe mir gedacht, für diese Reihe machen wir immer ein tierisches, ein pflanzliches. Das zweite Lebensmittel ist ein tierisches Lebensmittel mit einer enorm hohen Nährstoffdichte, was, wenn man sich den physiologischen Prozess dahinter anschaut, eigentlich auch klar ist, und zwar Eier. Insbesondere das Eigelb ist sehr nährstoffdicht, kann in diesem Fall sogar auch roh gegessen werden, wobei ich nicht empfehlen würde, das Eiweiß roh zu essen. Es ist natürlich klar, dass Eier eine sehr hohe Nährstoffdichte haben. Auch Arachidonsäure ist für einige Menschen ein Thema. Dachte man lange, wäre eher schädlich. Jetzt gibt es sogar Menschen, die diese nicht unbedingt selbst herstellen können, für die lebensnotwendig ist. Und was das Thema Cholesterin angeht, ist, denke ich, wichtig, einmal darüber zu sprechen, weil das ja in der Regel so das größte Feindbild vom Ei ist. Es gibt mittlerweile sehr, sehr gute, fundierte Belege, eigentlich schon relativ lange, muss man ganz ehrlich sagen, die zeigen, dass das Nahrungskolesterin in normalen Mengen, und ich rede jetzt hier selbst von 2, 3, 4 Eiern pro Tag, das Gesamtcholesterin nicht zwangsweise erhöht. Denn es ist wie bei allem, wenn du mehr Cholesterin über die Nahrung zuführst, dann stellt, also Cholesterin in diesem Fall, beziehungsweise wenn du mehr von einem Nährstoff zuführst, dann stellt der Körper die körpereigene Produktion, wenn sie denn stattfindet, in der Regel ein, beziehungsweise fährt sie zurück. Und das kennt man auch von Melatonin-Supplements. Für alle, die nicht wissen, was Melatonin ist, das ist das Schlafhormon, was du vor dem Schlafen natürlicherweise bildest. Und wenn du über einen längeren Zeitraum sehr viel Melatonin supplementierst, dann kann das dazu führen, dass die körpereigene Produktion so stark heruntergefahren wird, dass du irgendwann von diesem Supplement abhängig wirst, weil der Körper auf natürliche Weise kein Melatonin mehr bildet. Deswegen sehe ich bei täglichem Eikonsum kein Problem. Hinzu kommt, dass Eier fast jeden Nährstoff beinhalten, den wir Menschen benötigen, von Mineralstoffen hin zu Vitaminen. Natürlich, das ist, denke ich, mittlerweile gängiges Wissen, haben Eier ein perfektes Aminosäurenprofil. Das heißt also, Eier haben ein sehr hochwertiges Eiweißprofil. Und zudem können Eier sogar eine beträchtliche Menge an Omega-3-Fettsäuren liefern. Achten solltest du bei Eiern, und das hängt sehr stark unter anderem mit diesen Omega-3-Fettsäuren zusammen, darauf, dass die Hühner wirklich Freilauf hatten, also nicht einen kleinen Freilauf, sondern dass sie auf einer großen Wiese frei herumrennen konnten und dass sie eine natürliche Ernährung befolgt haben. Das schließt den Verzehr von Insekten und Würmern, Gräsern, Blättern, Samen mit ein. Ich persönlich empfehle keine Eier, die überwiegend Getreide bekommen haben, sondern sie sollten eben sehr Omega-3, also grasreich gegessen haben, so wie es für sie natürlich ist. Das dritte Lebensmittel ist Grünkohl bzw. Brokkoli, bzw. eigentlich alle Kreuzblütler. Darunter zählt Rotkohl, Rosenkohl, Rucola, Blumenkohl. Du kennst aus meinem Buch 100 werden relativ am Anfang die Andi-Liste, die beschreibt das Verhältnis von Nährstoffen zu Kalorien von einem Lebensmittel. Und da steht Grünkohl ganz weit oben mit 1000 Punkten. Im Grünkohl, Brokkoli, Rosenkohl haben wir den Stoff Sulforaphan. Über den haben wir schon relativ häufig gesprochen, der insbesondere in der Krebstherapie sehr gute Ergebnisse erzielt hat. Ich habe auf Instagram neulich ein Video veröffentlicht mit dem Titel 90% essen Brokkoli falsch. Dort erkläre ich, wie man Brokkoli so zubereitet, dass du eine größtmögliche Menge von dem Sulforaphan bekommst. Wenn wir das vielleicht einmal ganz kurz abkürzen wollen, was ist die Message für dich? Das Wichtigste ist, dass Sulforaphan beim Kochen bzw. ein Enzym, Myrosinase, was eine Vorstufe des Sulforaphans ist, zerstört wird. Das heißt, du hast drei Möglichkeiten, um besonders viel Sulforaphan aufzunehmen. Entweder du isst dein Kreuzblütlergemüse wie Grünkohl, Brokkoli roh, mag ich persönlich nicht so gerne, Oder du wartest nach dem Schneiden des Kreuzblütlers 45 Minuten, denn durch den enzymatischen Prozess in dieser Zeit kann sich das Sulfarafan bilden. Oder aber, und so mache ich es, du Dampfgas brätst, kochst dein Kreuzblütler ganz normal und gibst dann etwas von einem anderen rohen Kreuzblütler hinzu. Klassisches Beispiel, schön gebratener Brokkoli in etwas Kokosöl, dazu roher Rucola. Grünkohl, Brokkoli, Rosenkohl, Rotkohl, alles exzellente Lebensmittel, die ich eigentlich täglich esse. Auf Platz 4, wieder ein tierisches Lebensmittel mit einer enorm hohen Nährstoffdichte und auch einem sehr guten Geschmack. Deswegen essen ihn eigentlich die meisten, und zwar Lachs. Lachs, da haben wir natürlich immer so ein bisschen das Problem mit unseren belasteten Meeren, wobei Lachs einer der Fische ist, die generell am wenigsten belastet sind. Lachs hat ein enorm gutes EPA-DHA-Verhältnis. Wir erinnern uns, DHA und EPA sind die essentiellen Omega-3-Fettsäuren, die wir nur aus tierischen Lebensmitteln bekommen oder aus Algen bzw. Algenöl. Zudem hat Lachs durch diese orangene Farbe zwei Nährstoffe, beziehungsweise die sind für die orangene Farbe verantwortlich, Lutein und Zeaxanthin. Und die sind insbesondere für die Sehkraft zusammen mit dem EPA und DHA von enorm großer und wichtiger Bedeutung. Also alle, die Probleme mit der Sehkraft haben, den empfehle ich Zeaxanthin, Lutein, EPA, DHA und natürlich Vitamin A bzw. Carotinoide. Die bekommst du, die Carotinoide zum Beispiel, aus sehr viel Möhrensaft. Wichtig beim Lachs ist, dass er aus Wildfang kommt. Es gibt einige Farmen, die züchten Lachs, das empfehle ich nicht. Zudem ist es häufig so, was ganz schrecklich ist, ist, dass der Lachs dann noch gefärbt wird mit irgendwelchen Carotinoiden, um ihn eben nährstoffreich aussehen zu lassen. Du kannst Lachs roh essen, gut für die Omega-3-Fettsäuren. Du kannst Lachs aber auch braten. Ich empfehle ihn allerdings nicht zu lange zu verarbeiten. Also ein sehr langes Backen bei hohen Temperaturen würde ich eher nicht empfehlen. Wenn du Lachs zubereitest, entweder dampfgegart und dann so auseinander gerupft oder eben gebraten auf jeder Seite für ungefähr 2 Minuten auf der Seite mit der Haut, falls du sie denn mit isst. Diese ist jedoch sehr nährstoffreich, wahrscheinlich etwas länger. Das 5. Lebensmittel ist Knoblauch. Knoblauch liebe ich. Ich esse jeden Tag ungefähr mit Vicky zusammen, würde ich sagen, 4 bis 5, 10 Knoblauch. Wir braten die in der Regel auch nicht zu stark, nur dass sie so eine ganz leichte Bräune bekommen. Was ich allerdings sehr gerne empfehle, ist auch schwarzer Knoblauch. Der ist enorm nährstoffreich, ist fermentiert und das Schöne ist, dass das Allein bzw. Allicin, also eine bestimmte Komponente, umgewandelt wurde und dadurch geht diese Schärfe verloren, die du vom Knoblauch kennst und somit auch der Mundgeruch. Und zurück bleibt ein sehr weiches, süßliches Produkt, was auch eine sehr angenehme Konsistenz hat. Also die Härte vom Knoblauch ist weg. Es ist es ist so sehr weich, es ist sehr gummiartig und es geht im Gericht völlig unter, gibt aber trotzdem so einen leichten Umami-Geschmack ohne den Mundgeruch. Davon esse ich zu Hause in der Regel auch mindestens eine Zehe. Meistens essen wir zu jedem Essen 2 bis 3 Zehen. Und das persönlich ist, wie ich finde, eine unglaublich tolle und praktische Art, Knoblauch zu verzehren. Zudem ist Knoblauch natürlich auch sehr nährstoffdicht, insbesondere auch wieder an sehr vielen sekundären Pflanzenstoffen und schmeckt auch einfach enorm lecker. Wenn es um das Thema Nährstoffdichte geht, was ja die Folge von der heutigen, Entschuldigung, das Thema von der heutigen Folge ist, möchte ich dir kurz den heutigen, wie ich persönlich finde, sehr spannenden und großartigen Partner vorstellen, und zwar 4U. Wir arbeiten über einen sehr langen Zeitraum zusammen, auch schon bei Instagram. Und was die machen ist, die bieten Nährstofftests an. Ich war bei 4U schon, bevor wir zusammengearbeitet haben, selbst Kunde und habe dort meine Tests immer gemacht. Wenn du 100 Verben kennst, dann wirst du wahrscheinlich auch in einem der Kapitel hinten gesehen haben, dass ich For You empfohlen habe. Und die sind enorm gut in dem, was sie machen. Das Schöne ist, du hast eine sehr große Auswahl an Tests, wie zum Beispiel Immunsystem-Tests, Darm-Mikrobiom-Tests, das fand ich enorm spannend, Mineralstofftests, Vitamin-D-Test, B12-Test. Und ich persönlich empfehle eigentlich immer, solche Tests regelmäßig zu machen, insbesondere wenn du sowas noch nie gemacht hast und insbesondere wenn du deine Ernährung umstellst oder umgestellt hast. Gerade Vitamin D ist etwas, was ich ein- bis zweimal im Jahr testen lasse. Irgendwann bekommt man dann ein Gefühl dafür und dann muss man das auch immer weniger machen. Also du kannst bei For You auch etwas sparen. Dadurch, dass sie jetzt ein fester Partner sind, gilt der Code auch immer. Ich verlinke dir das unten in der Beschreibung von dem Podcast. Dort kommst du direkt von der Seite zu For You und kannst schauen, ob dort ein Test für dich dabei ist. Große Empfehlung. Ich habe zuletzt den Mineralstofftest gemacht, sehr aufschlussreich. Und den Immunsystemtest, hier habe ich allerdings noch kein Ergebnis. Und der Darmtest ist zwar etwas teurer, aber enorm aufschlussreich. An dieser Stelle vielen Dank an For You, dass ihr hier bei der Folge mit dabei seid. Jetzt zum nächsten Lebensmittel. Es ist wieder tierisch, was ich ehrlich gesagt nicht unbedingt auf diese Liste nehmen wollte, aber es wäre einfach unfair, es nicht zu erwähnen. Ich habe es noch nie gegessen und ich werde es sehr wahrscheinlich auch niemals in meinem Leben essen. Aber es ist die Leber, beziehungsweise tierische Innereien. Die Organe von Tieren, Leber, natürlich auch das Herz, sind enorm nährstoffdicht. Die haben auch auf die Grammzahl gesehen deutlich mehr Nährstoffe als fast jedes pflanzliche Lebensmittel, was wir kennen. Auch deutlich mehr Nährstoffe als das Muskelfleisch von Tieren. Ich kann jedoch zum Einkauf, zur Zubereitung und zum Geschmack absolut nichts sagen. Deswegen möchte ich mich an diesem Punkt nicht allzu lange aufhalten. Wer aber gerne Leber essen mag und nach einem nährstoffreichen Fleischprodukt sozusagen sucht, ja, die Leber ist enorm nährstoffdicht. Man kann sie auch roh essen, aber die meisten Menschen grillen sie eher oder braten sie und essen sie eben, ja, so wie man beispielsweise einen Hamburger essen würde. Kommen wir dann zum nächsten Lebensmittel. Hier habe ich deutlich mehr Freude dran, denn das esse ich fast täglich. Nicht unbedingt in der Farbe, weil es recht schwer zu bekommen ist, aber das Lebensmittel an sich ist toll. Und zwar violette Süßkartoffeln. Süßkartoffeln sind eins meiner Lieblingsgerichte und ich habe mich viel zu lange davor gedrückt, kann man fast sagen, dieses Lebensmittel einfach jeden Tag zu essen, manchmal sogar auch zweimal, denn ich liebe Süßkartoffeln. Keine Sorge, Kartoffeln sind auch ein sehr nährstoffdichtes Produkt. Ich empfehle aber immer die farbintensivere Variante. Für alle aus NRW, es gibt in Düsseldorf den Karlsplatz und da gibt es einen Stand, die verkaufen rote, also rotfleischige, rotschalige und sogar tiefblaue, violette Kartoffeln, die eine nochmal deutlich höhere Nährstoffdichte haben als alles weiß-gelbe, was man so aus dem Laden kennt. Ich persönlich, ich nehme die Süßkartoffeln. Es gibt unglaublich tolle Variationen. Es gibt manche, die haben ein rot-orangenes Fruchtfleisch. Wahnsinn. Denn natürlich die Orangenen, die du ganz normal kennst. Es gibt aber auch eine sehr alte Sorte mit gelbem Fruchtfleisch und rot-violetter Schale. Die mag ich nicht ganz so gerne. Ist aber auch sehr nährstoffdicht. Und dann gibt es natürlich die richtig tiefvioletten, die ich liebe. Wenn man die kocht oder dampfgart, dann ist das ganze Wasser lila. Und ich, in der Regel dampfgar ich die einfach und vermenge die dann mit etwas Rohmilchbutter und oder Olivenöl, Meersalz und das war's. Das ist in meinen Augen die perfekte und leckere Beilage. Zudem sehr nährstoffdicht und wie ich persönlich finde, einer der bestverdaulichsten Kohlenhydratquellen. Also mit Süßkartoffeln hatte ich eigentlich noch nie Probleme. Dazu sind sie natürlich auch sehr reich an Carotinoiden. Das ist die Vorstufe von Vitamin A. Das denke ich insbesondere mit Rohmilchbutter, die schon das fertige Vitamin A und zudem auch das Fett für dieses fettlösliche Vitamin mit sich bringt. Eine tolle Kombi ist von daher Süßkartoffeln, Rohmilchbutter, vielleicht noch ein bisschen Blumenkohl dazu. Wahnsinn. Wer mag dann Lachs oder Tempeh oder Tofu? Hammer. Naja, ich will mich nicht zu lange aufhalten, aber du siehst, eins meiner Lebensmittel. 5 Lebensmittel haben wir noch. Das nächste habe ich auch noch nie gegessen. Ich weiß aber, dass meine Mama häufig als Kind dieses Lebensmittel von meiner Oma zu sich nehmen musste. Und meine Oma wusste wahrscheinlich damals schon, warum. Im Englischen sagen wir Cod Liver Oil, was im Deutschen so viel wie Lebertran bedeutet. Man kriegt Lebertran auch in der Dose. Ich würde nie empfehlen, sich so eine ganze Dose reinzuziehen, aber eine halbe kann man auf jeden Fall mal machen. Man kriegt Lebertran aber als Öl genauso gut. Lebertran, das ist unser Cod Liver Oil, ist nochmal deutlich nährstoffdichter als ein Fischöl oder als ein Algenöl, weil es auch noch einige fettlösliche Vitamine mit sich bringt. Ist eine sehr sinnvolle Ergänzung, auch wieder fürs Omega-3. EPA, DHA ist mit Sicherheit so top-notch. Ich persönlich nehme eher ein Algenöl. Wer das aber gerne machen möchte, dem kann ich das empfehlen, zumindest in der Theorie. In der Praxis habe ich es, wie gesagt, noch nie zu mir genommen. Werde es aber vielleicht irgendwann mal probieren, alleine um die Erfahrungen meiner Mama teilen zu können. Kommen wir zu den letzten 4 Lebensmitteln, wo insbesondere 2 bis 3 Favorites sind, die ich jeden Tag verzehre. Das viertletzte, und du kannst dir vorstellen, dass das definitiv mit auf diese Liste kommen musste, ist eins der Superfoods von Übersee, die ich aber immer versuchen werde zu bekommen. Und dass wir hoffentlich auch bald im 100-Werden-Shop als ganze Bohne zur Verfügung haben, und zwar Rohkakao. Roher Kakao ist ein Lebensmittel, was nicht nur enorm reich an Polyphenolen ist, du weißt, gut für deine Haut, dein Immunsystem, deine Darmgesundheit, sondern auch sehr nährstoffdicht ist, insbesondere an den ganzen Mineralstoffen, Zink, Magnesium, Eisen, Wahnsinn, unglaublich ballaststoffreich, proteinreich, sehr viel Fette. Also Kakao ist ein enorm mächtiges, nährstoffdichtes Lebensmittel. Was auch der Grund ist, warum richtig gute, hochqualitative Kakaoprodukte so richtig krass satt machen. Noch gestern habe ich einen Schoko-Brownie-Kuchen gegessen. Ich wünschte, ich könnte diesen Kuchen durch das Mikrofon mit dir teilen. Das war mit einer Base, einfach nur aus Mandeln und Kokos. Und mittig war der so richtig fett, satt, mit Pekannüssen, Schokoladen, Rohkakao, ein bisschen Kokosblütenzucker und oben noch einer kalten Schokoganache. Und dann kam das Ganze direkt aus dem Kühlschrank und ich musste die Schokolade oben so richtig durchbrechen, wie in der Magnum-Werbung. Ach, himmlisch. Aber als ich den mittags gegessen habe, war ich abends eigentlich immer noch satt. Deswegen, Kakao ist ein unglaublich tolles Lebensmittel. Manche reagieren wegen des Theobromins abends etwas empfindlich darauf, was den Schlaf angeht. Deswegen nehme ich Kakao eigentlich eher meistens morgens zu mir. Was ich mache, ist, ich mische mir einen richtig guten Rohkakao mit Kokosmus und Olivenöl und Honig und stelle so meine eigene Schokolade her. Das ist unglaublich lecker. Das Rezept wird auch in 100 werden 2, meinem neuen Kochbuch sein, wo es sehr viel um das Thema Darmgesundheit geht. Da wirst du eine Menge lernen. Das verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung. Die Schokolade ist wirklich der Hammer. Das drittletzte, leider relativ schwer verfügbar, in meinen Augen aber auch ein tolles Lebensmittel, was vor allem, wenn wir es anstelle des gängigen Lebensmittels verzehren würden, mit Sicherheit zu deutlich weniger gesundheitlichen Problemen führen würde, beziehungsweise die Gesundheit der Menschen verbessern würde, und zwar Rohmilchprodukte. Milch ist ja in den letzten Jahren immer mehr verschrien worden. Es sei ungesund und fördere Krebs und ist schlecht für die Knochen und. Und das Problem ist, es stimmt. Die Milch, wie wir sie heute verzehren, ist in meinen Augen eine Katastrophe. Nicht nur, wie die Kühe gehalten werden, ist aus ethischer Sicht in meinen Augen No-Go, sondern auch aus gesundheitlicher Sicht sind die meisten Milchprodukte, die wir im Supermarkt, Discounter und Bioladen finden. Das klingt hart, aber eigentlich tote Produkte. Stark pasteurisiert, insbesondere bei uns in Deutschland, stark homogenisiert. Dann natürlich kommt das hinzu, was die Kühe sowieso schon bekommen haben. Die werden häufig gemolken, zu häufig gemolken, leiden unter Stress. Also die herkömmliche Milch ist in meinen Augen ein ganz katastrophales Produkt. Aber dem entgegen steht eben die Rohmilch. Rohmilch von grasgefütterten Kühen, das heißt also von Kühen, die ganz normal auf der Weide grasen, so wie sie es tun sollten, die nicht mehrere Male am Tag gemolken werden, sondern nur dann, wenn es sein muss, und von denen die Milch nicht nur reich an Präbiotikern ist und probiotischen Eigenschaften und Vitaminen und Enzymen und Protein und Calcium, sondern die vor allem eben unbehandelt ist. Es gibt so ein paar Tiere, die liefern bessere Milch als andere, vielleicht eher unrealistisch jetzt für uns in Deutschland, aber die Eselsmilch ist so wahrscheinlich die nährstoffdichteste und idealste Milch für den Mensch, wenn man so möchte. Aber insbesondere bei anderen Tieren empfehle ich immer A2-Milch. Ich möchte hier nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber wichtig für dich ist zu wissen, dass Milch aus zwei Proteinen besteht. Dem Whey, das kennst du wahrscheinlich so aus Fitnessstudios, mit so Whey-Protein und so. Und dann dem Casein. Und das Casein ist das Wichtige, denn hier gibt es ein A1-Casein und ein A2-Casein. Und das A1-Casein ist das, was du in den meisten Produkten von Kuhmilch ganz normal findest. Und es führt dazu, dass ein bestimmtes Enzym in unserem Körper gebildet wird, beziehungsweise da umherhuscht, was für alle möglichen Störungen in Bezug auf die Gehirnfunktion, das Immunsystem und die Verdauung führt. Was eben auch einer der Gründe dafür ist, warum ich normale Kuhmilch, so wie wir sie kennen, nicht empfehle. Und dann gibt es aber auch noch das ursprünglichere A2-Casein. Das findest du grundsätzlich in allen Schafen und Ziegen. Deswegen würde ich Schafs- und Ziegenmilchprodukte, natürlich aus Bio-Anbau bzw. in Bio-Qualität, immer bevorzugen. Es gibt allerdings auch A2-Kuhmilch. Und die gesündesten A2-Kühe bzw. die Herde, die gesündeste A2-Milch liefert, ist Jersey oder Guernsey. Das heißt, als wenn du irgendwann mal Jersey- oder Guernsey-Milch findest, A2 und dann auch noch roh und im besten Fall noch fermentiert als Joghurt oder Kefir, dann hast du sehr wahrscheinlich so die Königsklasse des Milchkonsums erreicht. Ich zum Beispiel, ich nehme aktuell immer ein A2-Rohmilch-Joghurt. Das heißt also ein fermentiertes Milchprodukt von Guernsey-Kühen. Ich bekomme das einmal in der Woche geliefert. Ich bin allerdings auch aktuell nicht in Deutschland. Das ist komplett unpasteurisiert und auch auf bestimmte Risikofaktoren wie zum Beispiel Tuberkulose getestet, weil es da mal ja vor einigen Jahren einen Skandal gab, der etwas aufgebauscht wurde, ehrlicherweise gesagt, aber that's another topic. Auf jeden Fall ist es frei davon, was, denke ich, dennoch ein sehr wichtiges Ding ist, da natürlich so eine rohe Milch, wenn sie nicht sterilisiert wird, durch das Pasteurisieren und das Homogenisieren, sehr rein und sehr hygienisch, sehr viel Hygienebedarf, sagen wir es so. Und dann gibt es noch zwei pflanzliche Lebensmittel, und zwar das eine sind Linsen. Linsen sind großartig, sehr viel Ballaststoffe. Linsen sind mittlerweile so meine Top-Ballaststoffquelle. Sehr viel gutes Protein, wirklich tolles Aminosäurenprofil und vor allem sehr reich an einem Eisen, was wir in unserem Körper relativ gut aufnehmen können. Das ist bei pflanzlichen Lebensmitteln nicht immer so. Und an der Stelle möchte ich auch erwähnen, es gibt noch ganz viele Lebensmittel, also ganz viele nicht, aber so 5 bis 6, die ich hier heute definitiv jetzt nicht berücksichtigt habe, wie zum Beispiel Pilze, Tahini, Datteln, Wildkräuter, gekeimtes Urgetreide. Aber zurück zu den Linsen, die sind einfach eine richtig gute Nährstoffquelle, richtig gute Mineralstoffquelle. Ich würde sie allerdings immer keimen. Durch das Keim reduzieren sich sogenannte FODMAPs. Das sind bestimmte fermentierbare Kohlenhydrate, sagen wir es einfach mal so, sehr allgemein, die in der Regel bei Hülsenfrüchten dafür sorgen, dass wir Blähungen und so weiter bekommen. Zudem werden Antinährstoffe abgebaut und dadurch ist die Linse einfach deutlich bekömmlicher und viel besser verträglich. Ich verlinke dir wie immer auch alles unten in der Beschreibung vom Podcast. Du kannst Linsen auch relativ einfach selbst keimen lassen. Dafür nimmst du einfach die Linsen, packst die in Sieb, spülst die gut ab, packst das Sieb in einen Topf, machst einen Deckel oder ein Tuch drauf, lässt das Ganze einfach bei Zimmertemperatur abtropfen für 3 bis 4 Tage. Dann schüttelst du die immer so ab und zu, einmal, zweimal pro Tag sollte reichen. Und nach 2 bis 3 Tagen sollten die Linsen anfangen zu keimen. Du kannst sie dann einfach roh essen, du kannst sie auch kochen, du kannst sie aber auch ganz gewohnt im Kühlschrank lagern und dann bei Bedarf zubereiten. Und das letzte Lebensmittel ist mit einer der nährstoffreichsten Hülsenfrüchte mit Linsen. Das ist die Sojabohne. Tofu, Tempeh, Edamame esse ich persönlich sehr, sehr gerne. Ist eine tolle Proteinquelle. Ich mag es einfach auch sehr, sehr gerne. Es wird mittlerweile auch in Europa angebaut. Teilweise in Deutschland und ist sicherlich einer meiner, ich will nicht sagen Hauptproteinquellen, aber einer der Proteinquellen, die immer auch einen sehr, sehr guten Beitrag zu meiner Proteinversorgung leistet. Und das war's. Danke fürs Zuschauen, eine etwas längere Folge. Wie gesagt, hier fehlen mit Sicherheit noch so 5, 6, 7 Lebensmittel. Auch die Algen haben wir jetzt nicht erwähnt, aber vielleicht mache ich dazu nochmal eine kleine extra Folge. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hören und ich wünsche noch eine wundervolle Woche. Mach's gut. Bis dahin. Luke.